Nun zu unserem Text. Ein sehr, sehr bekanntes Wort aus dem Galaterbrief, Galater 6, Vers 7 und 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute wiederum diese Gelegenheit geschenkt hast, dass wir uns um dein heilig Wort sammeln können. Wir möchten zu deinen Füßen sitzen, wie die Maria es tat. Lass alles andere jetzt schwinden und vergehen. Lasst uns nicht wie die Martha sein, beschäftigt mit unseren Gedanken und unserer Fantasie, mit verschiedenen Sachen, sondern dass wir auch unsere Gedanken gefangen nehmen können unter den Gehorsam Jesu Christi. Segne nun dein heilig Wort an unsere Herzen, dass es keinem gereuen wird, dass er hier war. Und wenn es möglich ist, dass keine ungesegnet diesen Raum verlässt, um deines Namens willen und zu deiner Ehre. Amen. Nun zu dem Wort. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Dies ist eine Warnung an uns, dass wir darauf Acht geben, Gott nicht zu spotten. Und gleichzeitig, dass wir uns nicht selbst betrügen und etwas vormachen und uns selbst täuschen. Das ist eine gräuliche Sache. Wenn der Mensch sich selbst täuscht, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, heißt es hier. Es gibt Menschen, die sich entschuldigen, dass sie sich nicht mit göttlichen Sachen abbefinden, dass sie nicht in die Kirche gehen, mit dem Glaubensleben nichts zu tun haben und sagen, ach, das musst du verstehen. Dann gibt es auch andere, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben wollen. Es gibt auch solche, die nur schauspielen. Die machen nur eine Show, dass sie Christen sind und fromm sind. Aber es ist nur was Äußerliches und nicht Innerliches. Nun sagt die Bibel uns, dass wir Gott nicht spotten sollen. Und dass wir uns selber nicht etwas vormachen. Denn Gott sieht ja alles. Gott durchschaut uns. Der Herr Jesus kannte die Gedanken der Menschen schon von Ferne. In Lukas 12 heißt es, da ist nichts verborgen, das nicht ans Licht kommen wird. Was wir in unseren Kammern einander in die Ohren flüstern, Das wird eines Tages von den Dächern ausposaunt werden in alle Welt. Also, da ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Schauspielen, Heuchelei bringt uns nicht weit. Heuchelei mit dem Schnabel sind wir Christen, aber mit unseren Werken nicht. Dann kann es auch viel Betrug und Lüge geben in unserem Leben. Bei uns in Südafrika wird alljährlich ein Marathon, sie nennen es Comrade Marathon, gelaufen. Von Pietermaritzburg nach Durban bis zum Indischen Ozean oder vom Indischen Ozean nach Pietermaritzburg. Einmal Bech runter und einmal Bech rauf. Die ersten 12 bekommen dann eine goldene Krone. Und eines Tages hat Nummer 8 und Nummer 12 oder Nummer 10 die Krone bekommen. Aber dann waren da einige, die sagten, wir haben Nummer 8 und Nummer 10 nicht gesehen. Überall gibt es ja Menschen, die das beobachten. Und die haben auch eine Kamera. Und so wird jeder gefilmt. Haben ein Video. Und dann schauten sie dieses, dem Film, und sahen, dass Nummer 8 und Nummer 10 nicht da war. An manchen Stellen waren die verschwunden. Aber am Ende waren sie da. Die waren klug. Wie der Hase und die Schildkröte. Kennen Sie die Geschichte? Die Schildkröte mit seiner Frau hat doch einen klugen Plan. Und der Hase, der hat gerannt. Also, das können wir von den Hasen und Schildkröten erwarten. Aber von Menschen sollten wir das nicht erwarten. Aber Gott sieht das. Und dann hat Nummer 8 und Nummer 10 ihre Krone verloren. Sagt, nein, du warst nicht den ganzen Weg dabei. Ihr wart nicht immer da. Was habt ihr gemacht? Da hat ihre Sünde sie eingeholt. Und durch die Kamera. Gott hat auch eine Kamera im Himmel, der hält alles fest. Alles, was wir tun und lassen. Für uns in dieser heutigen Zeit der Wissenschaft sollte es uns ein kleines und leichtes sein zu glauben. Weil die Wissenschaft, die weist immer wieder auf Gott. Immer wieder auf Gott. Und Gott hat auch sein Fernseher im Himmel. Und dieses Fernseher ist auf einen jeden von uns gerichtet. Tag und Nacht sieht Gott dich und beobachtet dich. Und kennt sogar deine Gedanken von Ferne. Gott sieht alles. Gott hat seine Kamera, sein Fernseher, seine Kassette im Himmel. Da nimmt er alles auf. Alles. Was wir hier tun, sieht er droben. Und er schreibt alles nieder. Er hat seine Bücher dort. Und er sagt, am Tage des Gerichts wird einem jeden gegeben werden, nach dem, was er getan hat. Es sei gut oder böse. Alles ist dort aufgezeichnet. Wunderbar wird es sein, wenn das Böse, was droben aufgezeichnet ist, gelöscht ist und etwas Gutes geschrieben ist, dass das dem Menschen vergeben ist, dass er gereinigt ist im Blute unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Jede Nation hat seine eigene Kultur. Rassen sind verschieden. Wenn man durch die Welt geht, ist es sehr, sehr interessant, das zu sehen. In Afrika, wenn der Chef kommt zu seinen Arbeiten in der Firma oder Geschäft, dann arbeitet jede. Dann fliegt der Staub. Aber sobald er weg ist, dann faulenzen sie. In Japan, wenn der Chef kommt, stoppen alle zu arbeiten. Der Chef ist da. Und dann geben sie den Chef ihre ganze Zeit. Aber wenn er weg ist, dann arbeiten sie. Das ist auch eine schöne Kultur, eine schöne Gewohnheit. Wie es hier in Deutschland ist, weiß ich nicht. Ich hörte von den Alten, die waren sehr fleißig. Wie es mit den Jugendlichen ist, weiß ich nicht. Wir sind natürlich nicht alle gleich, aber haben auch verschiedene Begabungen. Aber in Japan, wenn der Chef kommt, dann stoppen sie zu arbeiten. In Afrika ist es genau das Gegenteil. Wenn der Chef kommt, dann muss er doch sehen, wie fleißig man ist. Und dann hat eine etwas getan. Der hat einen seiner Arbeiter gesagt, komm mit dem Kamera und verstecke dich dort. Und wenn ich komme, dann filmst du das alles. Mach ein Video. Und wenn ich weggehe, dann bleibst du dort und machst es weiter. Und das hat er gemacht. Und dann, den nächsten Tag, hat er seinen Arbeitern gesagt, ich habe ein großes Fest für euch. Kommt alle zu mir heute Abend. Wir versammeln uns um 8 Uhr. Ich will euch etwas Wunderbares zeigen. Und dann hat er dieses Video vorgespielt, als er kam. Und der Mann war schon vor dem dort, wie sie dort saßen. Und dann kam er, dann sprangen alle und liefen hin und her. Und als er weg war, da saßen sie sich weiter. Beschämt. Die hätten verkriechen können. Die hätten verschwinden können. Sagt, ja, lieben Freunde, nun sehe ich, wie es geht. Damit hatten sie nicht gerechnet. Aber du und ich müssen damit rechnen, dass Gott im Himmel alles aufnimmt. Und am Tage des Gerichts wird ihr ganzes Leben von Anfang bis zu Ende, jeden Atemzug, alles vor unseren Augen gebracht. So wie eine Trinkende, wenn der gerettet wird, sagt er, vor dem letzten Untergang kommt das ganze Leben vor die Augen. Unser Bruder Mabisela zeugte, dass als er eine Begegnung mit Jesus Christus hatte, da war er eingeschlossen mit all seinen Sünden. Da sah er sie. Und unser Bruder Fanny Jägle das Gleiche. Also, Gott nimmt alles auf. Dein ganzes Leben, deine Jugendzeit, deine Studienzeit, alles. Wir haben einen Mann in Südafrika, der war ein nationaler Geschäftsmann. Und er sagt, nach meiner Operation war ich 5 Tage besinnungslos. Aber in diesen 5 Tagen, sagt er, hat er vieles erlebt. Es war, als ob er in einen tiefen Abgrund fiel. Er sagt, jeden Abend, trotzdem er besinnungslos war, war es ihm, als ob es ihm, was sagt man auf das deutsche Wort, dass der Abend käme, hatte sich, war es ihm schwer. Und er sagt, hoffentlich falle ich nicht wieder in die Grube. Und er sagt, als das erste Mal, als er in die Grube fahr, seine ganze Kindheit vor ihm. Den zweiten Abend, er sagt, seine ganze Schulzeit erlebte ganz von Neuem. Und dann die Zeit an der Uni. Und dann die Zeit als verheirateter Mann. Er war selten zu Hause. Und er sagte seinem besten Freund, du, schau mal nach meiner Familie und nach meiner Frau. Ich bin so selten zu Hause. Das hat der Freund dann gemacht. Aber nach kurzer Zeit hörte er, dass des Freundes Auto die ganze Nacht dort war. Und später ist sie abgehauen mit dem Mann. Der Mann war nicht sein wahrer Freund. Ein Freund, der kann nicht solches Schändliches tun in dieser Welt, solch schändliche Sachen. Die haben sich dann getrennt und er sagte, gut, wenn meine Frau untreu ist, warum ich nicht? Und er sagte, als er in diese tiefe Grube fiel, da kam alles vor seinen Augen. Und als er erwachte, nach 5 Tagen, da war die Krankenschwester bei seinem Bett. Die konnten sein Bett nicht verlassen. Und da sagte, Schwester, gibt es einen Menschen, der Jesus Christus hieß? Sie sagte, ja. Aus seiner Bewusstlosigkeit war das seine erste Frage. Gibt es einen Menschen, der Jesus Christus hieß? Und dann sagt er, kann der mir meine Sünden vergeben? Kann der mir meine Sünden vergeben? Solch ein Sündenbewusstsein kam über ihn. Vor dem dachte er, er war ein guter Mann. Er gehörte zu den Eliten, leitenden Menschen in Südafrika. Aber da kann er mir meine Sünden vergeben. Gott zeichnet die alle auf. Das vergisst er nicht. Die sind dort vor ihm bis zum Tage des Gerichts. Und dann erlebte er das Wunder, dass ihm die Sünden vergeben wurden. Das ist Gnade, wenn wir sterben und haben die Gewissheit, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Und er vergibt sie nicht nur, sondern er macht uns frei von der Sünde Macht, dass wir hinfort nicht mehr Sklaven sind der Sünde, sondern dass wir recht frei sind. Aber wenn wir noch in den Sünden leben, müssen wir das bedenken, dass Gott sich nicht irren lässt, was wir sehen, das werden wir ernten. Und wir wissen ja alle, pflanzen wir eine Kartoffel oder eine Bohne oder Mais, dann ernten wir das Gleiche. Pflanzen wir Steine, pflanzen wir Dornen und Disteln, werden wir auch das ernten. Das wird sich nicht in etwas anderes verwandeln. Wenn ich hier in Sünde lebe und ein schlechtes Leben führe, und dann meine ich, am Ende des Tages werde ich im Himmel aufwachen, dann irre ich, dann täusche ich mich. Das gibt es nicht. Wer hier ein schlechtes Leben führt, der wird auch im Jenseits ein schlechtes Leben führen. Wenn wir den Himmel erben müssen, wollen, dann müssen wir hier schon himmlisch leben und göttlich leben. Und da ist ein Sprichwort in einer Sprache: So wie du lebst, so wirst du sterben. Ich habe Gnade, wenn vor dem Tod Gott uns gnädig ist und dass wir uns zu ihm wenden können und Barmherzigkeit erleben und erfahren. Der Herr sagt: Was du säst, wirst du ernten. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor den himmlischen Vater. Wer sich meine schämt, dessen werde ich mich auch schämen vor meinem himmlischen Vater. Also, was wir sehen, das werden wir ernten. Und der Herr Jesus sagt: Wer etwas verliert oder verlässt um meines Namens willen, es sei Vater, Mutter, Frau oder Kinder, was es auch sei, der wird es hundertfältig wiederbekommen in dieser Welt und das ewige Leben im Jenseits. Also, was wir sehen, werden wir ernten. Und nicht nur im Jenseits, auch schon in dieser Welt. Wir sehen ja in Afrika, wie die Menschen ernten. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Wer ein unsittliches Leben führt heute, der erntet den Tod, der erntet AIDS. Es dauert auch nicht lange. Was wir sehen, das werden wir ernten. Aber wie wunderbar, wenn wir was Gutes sehen, sehen wir es auch. Ernten wir es auch, das Gute. Und wir können einen Maissamen pflanzen und ernten einen ganzen Kolben, hunderte Maiskerne. Eine Kartoffel, und kannst 20 Kartoffeln ernten. Ich sage sehr oft den Jugendlichen: So wie ihr eure Eltern behandelt, so werden eure Kinder euch behandeln. Nur 20, 60, 100 Mal schlimmer. Das sollte den Jugendlichen eine Aufklärung sein. So wahr wie es ein Gott im Himmel gibt. Was du siehst, wirst du ernten. Ein Vater, der stritt sich mit seinem Sohn, oder besser gesagt, der Sohn mit dem Vater. Und da wurde der Sohn handgreiflich. Und in seinem Jähzorn packte er den Vater an die Haare und schleppte ihn durch den Raum, durch die Sitzstube. Und als er zur Tür kam, da dachte der Vater daran: Das habe ich ja mit meinem Vater gemacht. Und dann rief er: Sohn, stopp, ich hab's nur bis hier gemacht. Der Sohn sagt: Was du gemacht hast, mit dem habe ich nichts zu tun. Jetzt bin ich mit dir beschäftigt. Und der hat ihn weiter an die Haare gezogen durch den Raum. Was du siehst, das wirst du ernten. Wir können dieses nicht entfliehen. Das ist ein Gesetz Gottes. Und die Gesetze Gottes können wir nicht zerstören. Nun, Gott lässt sich nicht spotten. In der griechischen Sprache bedeutet dieses Verbum buchstäblich in Verachtung, hochnäsig, zu sein mit einem höhnischen Grinsen, also dass man die Nase hochhält, mit einem höhnischen Grinsen in Verachtung. Gott lässt sich nicht spotten. Das bedeutet, verachte Gott nicht. Diese Haltung gegenüber Gott kann er nicht dulden. Der Gott im Himmel duldet solches nicht. Wir müssen uns vor Gott fürchten, ihn ehren, ihn dienen von ganzem Herzen und nichts weniger. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Wenn wir das doch nur kapieren würden, würden wir klug werden. In Hyde Park, für die, die schon in London waren, ist der Hyde Park. Da gibt's Redefreiheit. Ich habe da gestanden und mich die Menschen angeschaut. Ich sage, man versammeln sich hier nur die Verrückten. Der eine stand auf den Kopf. Der andere meditierte mit einem Bein in der Luft. Ein anderer hatte seine Kiste mitgebracht und der schrie vom ganzen Halse. Da hat man Redefreiheit. Du kannst tun und lassen, was du willst. Sagen, was du willst. Da war ein Missionar in Südafrika, der sagte mir, als ich 23 Jahre alt war, Erlo, beim Hyde Park ist jemand gekommen, hat seine Seifenkiste mitgebracht, sich drauf gestellt. Und dann hat er Gott gelästet. Dann hat er dem lieben Gott seine Faust gezeigt und sagt, wenn es einen Gott im Himmel kommt, lass ihn nun herunterfahren und mich zerschlagen. Aber Gott hat ihn nicht zerschlagen. Als er seinen Arm erhoben hatte, konnte er den nicht wieder herunter tun. Der war steif. Und von dem Tag ab hat er eine steife Hand gehabt. Es ist gut, dass ich nicht Gott bin, ich hätte ihm eine gewaltige Ohrfeige gegeben. Aber der liebe Gott ist nicht so wie ich. Er ist ein liebender, gnädiger Gott. Hat ihn nur etwas gekniffen. Er sagt so, und nicht wie der Samora Machel in unserem Nachbarstaat in Mosambik. Der hat gesagt, wenn sein Gott im Himmel kommt, gibt, ich gebe ihm 10 Minuten, mich umzubringen. Dann hat er gesagt, noch 5 Minuten und ich bin noch hier. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Und Gott im Himmel hat gesagt, du, das tue ich nicht zu deiner Zeit, das tue ich zu meiner Zeit. Und dann nach nicht langer Zeit stürzte sein Flugzeug. Wir waren nachdem dort und haben die Knochen von diesen Menschen noch aufgesucht, die die Hunde zurückgelassen hatten. Aber weiß geleckt einige. Sie haben natürlich genommen, was sie konnten, in die Säcke getan. Viele unerkennbar. Aber als wir da ankamen, haben wir noch Knochen gesehen. Und Haarperücken von den Frauen. Das war das Ende. Gott im Himmel lässt sich nicht spotten. Und wir können ihm 10 Minuten geben. Er sagt, nicht 10 Minuten, das tue ich zu meiner Zeit und nicht zu deiner Zeit. So können wir Gott lästern, verachten, sagen, ich will nichts mit ihm zu tun haben. Aber, lieber Freund, die Zeit ist nun vorbei. Von heute ab sollte es anders sein. Gott lässt sich nicht spotten. Die Nase nicht hoch in die Luft und hochnäsig sein, in Verachtung, höhnisch grinsen. Ach Gott! Die Zeit ist angebrochen, dass ein jeder von uns sich den lieben Gott beugt. Es gab eine Frau in der Bibel, die ihren Mann so verspottet hat und höhnisch gegrinst hat, verachtend. Wer weiß, wer die Frau war. Das war die Frau des Davids. Als David kam und Freunde und herumsprang und Gott pries, da sah seine Frau Michal ihn Gott preisen und loben und sie verachtete ihn. Genau dieses, so wie dieses Wort. Und seitdem hier hören wir nie wieder etwas von der Frau. Das war ihr Untergang, ihr Ende. Höhnisch, spottend gegen ihren Mann. Oh, das gibt es. In Südafrika ist ein Stammeskönig und da hat er eine Frau. Gewöhnlich haben sie mehrere Frauen. Das gibt es in Afrika. Aber die eine war sehr, sehr frech. Und eines Tages sagt ihm, oh, das Volk sagt, du bist ein König. Und grinste wie der Teufel. Ja, das Los mancher Männer ist nicht leicht. Ich habe schon auf dieser Reise gesagt, ich bin dankbar, dass ich keine Frau bin, wegen mancher Männer. Aber ich bin auch dankbar, dass ich ein Mann bin und eine gute Frau habe. Wenn ich denke, dass meine Frau mich so behandeln sollte, ist kein leichtes Los. Manche kämpfen für die Freiheit der Frau. Ist gut. Aber vielleicht wird der Tag auch noch ankommen, aber auch kommen, wo wir für die Freiheit der Männer streiten werden. Ich werde es natürlich nicht tun, das überlasse ich andere. Ich habe Wichtigeres zu tun als das. Aber es gibt vieles in dieser Welt. Vieles. Sie wissen ja von der großen, starken Frau in England und die hatte einen kleinen Mann und die jagte ihren Mann buchstäblich mit dem Besenstiel herum im Haus. Und eines Tages hat er sich unter sein Bett versteckt und da stand die energische Frau und sagt, komm heraus! Da sagte er, das werde ich nicht tun, ich werde dir zeigen, wer der Mann ist in diesem Haus. Ja, er freute sich trotzdem, dass er der Mann ist. Und wir freuen uns mit ihm. Wir müssen uns nur nicht täuschen, haben wir gesagt. Das ist nicht gut. Was wir sehen, das werden wir ernten. Nicht weit von der Missionsstation Kwasi Sabantu war ein Laden. der ist nun abgebrannt. Und eine Frau zankte sich mit einer anderen Frau, das gibt es auch. Und ihr Kind war dabei und ein großer Bus. Und sie ärgerte sich so, dass sie diese Frau sagte, wenn ich's könnte, würde ich dein Kind jetzt nehmen, dein Sohn und unter die Räder des Busses werfen. Vor die Räder des Busses, dass sie über ihn fahren würden. Nach circa 2 Wochen bekamen wir die Nachricht, dass ihr Sohn unter die Räder eines großen LKWs gekommen ist, auf der Straße. Was du siehst, wirst du ernten. Das ist kein Märchen. Das ist Gottes Wort. Also, vergessen wir das nie. Schreiben wir uns mal, hängen wir das um den Hals. Und in der Zukunft immer bewusst sein, was wir tun, wenn wir enden. Schon in dieser Welt und dann in jene Welt. Wir brauchen ja nur in einen Raum hineinzugehen. Und die Menschen schlecht behandeln. Und was geschieht? Tun sie das Gleiche mit uns. Geh in einen Raum, sei freundlich, schmunzel und dann schmunzeln alle. Mit wenig Ausnahme. Das ist ein Gesetz Gottes. Was wir sehen, das werden wir ernten. Aber nun kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo es heißt, wer auf sein Fleisch sieht, wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Was bedeutet das nun, wer auf sein Fleisch sieht? Ist kein Problem. Die Antwort haben wir im gleichen Buch, Galaterbrief 5, Vers 19. Da hören wir, was das Fleisch ist. Was ist das Fleisch? Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit bedeutet sexuelle Perversität, wenn es nicht mehr normal vor sich geht. Das muss ich jetzt flüstern. Nach Römer 1 sind das die Homosexuellen und Lesbischen. Die pervers, ein perverses sexuelles Leben haben. Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft im Herzen, Hass, Zorn, Neid, Zank, Zwietracht, Rotten. Das sind nicht Ratten, Rotten, Parteien, Gruppen, Spaltungen. Und jeder hat seine Gruppe. Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ein schockierendes Wort. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ach, da sind Sachen in der Bibel, die man am liebsten herausreißen möchte. Wir werden viel glücklicher ohne dem. Schreckliche Worte. Zorn. Wer zornig wird, soll das Reich Gottes nicht erben. Wer neidisch ist, wer Hass und Groll hat im Herzen, wer nicht vergeben kann, der wird das Reich Gottes nicht erben. Eingeschlossen mit all den sexuellen Sünden. Ein furchtbares Wort. wenn Sie zu Hause sind und eine Bibel haben, und wenn Sie keine haben, kaufen Sie eine so schnell wie möglich. Und dann lesen Sie, ob es stimmt, was ich Ihnen vorgelesen habe. Sie können sogar Ihre Bibel mitbringen, ob diese Elo aus Afrika uns nicht was vormacht. Also, Hade, Neid, Zorn, Zank, Hass, Mord, Saufen, Fressen, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wer auf sein Fleisch sät, wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Und wenn da noch solches ist in deinem Leben, liebe Bruder, liebe Schwester, dann bedeutet das jetzt, ernst zu machen und mit dem Herzen zu Gott zu schreien und sag: Gott, sei mir Sünde gnädig. Rette mich, befreie mich von diesem Zorn, von diesem Groll, von diesem Hass, von dieser Sünde. Aber geht es fort, wer aber auf den Geist sieht, der wird von dem Geist das ewige Leben erben. Auf den Geist sehen, was bedeutet das? Haben wir gleich die Antwort im nächsten Vers, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, die göttliche Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, Reinheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Wie wunderbar. Wer auf den Geist segnet, wer das tut, was der Geist tut, mit dem Geist. Erste Sache, Liebe. Da fließt die Liebe aus dem Leben. Dann die Freude. Wie verblendet hat der Satan doch die Menschheit. Mein Bruder, mein ältester Bruder, der hier ist, da in der ersten Reihe sitzte, musste eine Operation haben. Und dann kamen die Krankenschwestern. Und die Krankenschwestern heute sind ja Sekretärinnen. Da wird geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und als er dort war, wurde dann geschrieben, der Name, wo er herkam und so weiter. Und dann wurde ihn gefragt, trinkst du Alkohol? Er sagte, nein. Rauchst du? Nein. Sie sagte, Mensch, hast du denn keine Freude im Leben? Was machst du denn bloß? Wofür lebst du denn? Ja, so verblendet ist die Menschheit. Die meint, ohne Sünde geht es nicht. Ohne das Verkehrte geht es nicht. Hat man keine Freude? Freude gibt es nur, wahre Freude bei denen, die mit Gott wandeln. Man erkennt die wahren Christen an den strahlenden Gesichtern. Die sind froh, die sind frei. Gott hat die Last hinweggenommen. Gott hat sie befreit. Die Bedrückten und Niedergeschlagenen sind im verkehrten Boot. Man erkennt den Christen an seine Liebe, an seine Freude, an seinen Frieden, seine Geduld. Bei anderen ist es Ungeduld. Ungeduld steht bei der Ampel uns grün. Und der Fahrer fährt nicht gleich los. Dann kann man sich schon ärgern. Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit. Wider solches ist das Gesetz nicht. Wie herrlich wäre es doch in dieser Welt, wenn wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste leben wollten. Wäre schon ein Vorgeschmack des Himmels. Aber trotzdem, wenn es auch nicht so ist, in unserem Leben und in unseren Häusern sollte es so sein. Nun, wenn es nicht so ist, dann heißt es Umkehr, wenden, zurück zu Gott, zurück zu seinem Gesetz, zurück zu seinem Wort, zurück zum Evangelium, welches gute Botschaft bedeutet. Gute Nachricht, es gibt Vergebung. Alexander der Große, der in ca. 356 vor Christus gelebt hat. Einige sagen, es hat keinen größeren Leiter gegeben in der Welt als er. Aber unsere französischen Freunde, die werden da nicht mit einstimmen und sagen, nein, Napoleon war der Größte. Ja, aber trotzdem er körperlich klein war, war er ein Großer. Gestehen wir ein, das war ein großer Mann. Ja, der Soldat sagte ja Friedrich dem Großen, als er vor ihm stand, Ihre Majestät, ich bin größer als was Sie sind. Da sagt der junge Mann, Größe bist du nicht, du bist nur Länge. Also, Länge und Größe sind zwei verschiedene Sachen. Denn Napoleon war ein kurzer Mann, doch ein großer Mann. Aber die Mazedoner, die sagen, Alexander war der Größte. Mit 20 Jahren hat er begonnen. Sein Vater war ja König und den haben sie getötet. Es wird übrigens gesagt, dass Aristoteles, der hat Alexander gelehrt. In verschiedenen Sachen, sogar Medizin. Und so weiter. Und mit 20 Jahren wurde sein Vater, der König war, getötet. Und dann war er ans Ruder. In circa zehn Jahren hat er fast die ganze Welt überwunden. Von 20 bis 30 Jahren. Das ist was Gewaltiges. Von Griechenland bis nach Indien. Dieser junge Mann. Zuerst hatte Griechenland eingekasselt. Die Griechen sind interessante Menschen. Unser Bruder war dort und der hat uns schon manches erzählt. Die Griechen, das sind interessante Menschen, Juden und Griechen. Die Griechen sagen, ein Mann ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Nun können wir Männer, die wir einen dicken Bauch haben, uns freuen. Das sind unsere Sterne. Und nachdem er die Griechen überwunden hat, hatte die Persen angegriffen. Das war ja die Weltmacht. Darius. Und vordem er ihn angegriffen hat, hatte Darius ihn eine, so höre ich, wird mir gesagt, eine Ratte hingeschickt und gesagt, du junge Kerl, was bildest du dir ein? Was denkst du, dass du bist? Dann hat der 20-Jährige gesagt, oder 21-Jährige, ich weiß nicht, wie alt er war, als er die Perser, das war das erste große Reich, Weltmacht, angegriffen hat, hat gesagt, ja, ich bin ein kleiner Kerl, du bist ein großer Mann. Wenn ich gegen dich ziehe und verliere, habe ich nichts verloren. Keine kennt mich. Ich bin nicht berühmt. Aber wenn du überwunden wirst, ist es eine große Schande und Erniedrigung für dich. Und der Alexander zog hinauf. Er hatte 30.000 Soldaten, Darius 40 und er hat ihn überwunden. Ja, das war sein Niedergang, Darius. Die kleine Ratte hat ihn überwunden. Also, hochmütig sein hilft und bedeutet nichts. Hochmut kommt vor den Fall. Wer hochmutig ist, der wird fallen. Hochmut, Stolz und Fall ist unzertrennbar. Können wir nicht trennen. Heute hochmütig, morgen gefallen. Und dieser Mann, der hatte die Sitte, wenn er eine Stadt belagert hat, dann nahm er eine Fackel und stellte die auf und zündete sie an. Dann rief er aus: Jeder, der zu dieser Fackel kommt, zu mir kommt, während die Flamme noch brennt, dem wird Vergebung und Gnade zuteil. Der hat sein Leben gerettet. Wer aber nicht kommt, der wird den Boden gleich gemacht werden. Und dann wartete er. Und da gab er ihnen eine Gelegenheit, eine Chance, sich ihm zu übergeben. Wer das tat, rettete sein Leben. Wer es nicht tat, wenn das Licht ausging, der Fackel, dann stürzten sie hinein und vertilchten alles, machten alles zunichte. Nun, lieben Freunde, wir reden von einem Mann, Jesus Christus, der Herr der Herren, der Könige ist, der Führer, der Leiter, der Richter. Er sagt, solange meine Fackel der Gnade und Liebe noch brennt, gibt es Vergebung. Gibt es Barmherzigkeit und Gnade. Wer kommt und sich mir ergibt, hat sein Leben gerettet. Aber wer, wenn die Flamme gelöscht ist, dann gibt es nur noch Tod und Zorn. Heute ist noch Gnadenzeit. Die Zeit wird aber mal zu Ende gehen. Das lehrt uns die Bibel ganz, ganz klar. Vergeude nicht deine Zeit. Komm zu Jesus so schnell wie möglich. Ich schließe nun mit der Geschichte von Duncan Campbell und seinen Freund Treve. Duncan Campbell war der Erweckungsprediger in den Hebriden. Als junger Mann war er ein Musikant, einer der Besten. Mit ihren, die Schotten, die haben ja ihre Bagpipes. Was für ein Sack ist das noch auf Deutsch? Dudelsack. Dankeschön. Und dann war er hatte seinen Freund Treve. Und er spielte in einem Konzert. Und er sagt, als er spielte, als junger Mann, plötzlich kam Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vor seinen Augen. Stand er dort. Er sagt, sein Herz zerbrach, als er ihn erblickte. Als er fertig gespielt hat, vor dem die Pause war, konnte er nicht weiterspielen. Er nahm seinen Dudelsack, er ging zu seinem Freund und sagt, Treve, die Stunde ist gekommen. Ich muss mich jetzt bekehren. Ich muss mich zu Gott wenden. Ich habe Jesus am Kreuz erblickt. Ich kann nicht weiter den Weg, den ich gehe und eingeschlagen habe. Treve sagte ihm, Freund, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Zeit noch nicht. Und ihre Wege trennten sich. Der Duncan ging nach Haus, fand seine Mutter in der Küche und sagt: Mutter, ich kann nicht mehr so weiter. Ich wende mich zu Jesus Christus jetzt. Und schüttete sein Herz aus und seine Sünden. Und die Mutter wusste nicht, was zu tun. Sie sagt: Kind, geh ins Übriges um und bekenne es alles dem Herrn. Er ging nach oben, die Treppen hinauf, und ergab sich dem Herrn Jesus und wurde ein Erweckungsprediger. Als Treve, sein Freund, alt war, der wurde ein ganz intelligenter, erfolgreicher Geschäftsmann in England. Und dann ging der Pfarrer hin, ein Gottesmann, und sagte: Treve, ist die Zeit nicht angebrochen, dass du an die Ewigkeit denkst? Und er sagte: Rede nicht mit mir von der Ewigkeit und von dem Heil. Meine Stunde ist vorbei. Als mein Freund Duncan als junger Mann zu mir kam und sagte: Treve, ich bekehre mich. Da war es auch meine Zeit, da sprach Gott zu mir: Jetzt ist es zu spät. Und dann starb der Mann. Der behauptete, dass seine Zeit und Stunde schon vorüber war, vor dem er tot war. Er sagt: Das war der Zeitpunkt meines Heils. Da kam Gott zu mir. Ich habe ihn aber den Rücken gekehrt. Und bin mit meinen Sünden fort und wurde ein Geschäftsmann. Und hatte keine Zeit für Gott. Und so starb er. Aber sein Freund Duncan, der starb einen seligen Tod. Wie wunderbar. Heute redet Gott zu uns durch sein heilig Wort. Er lässt sich nicht spotten. Hast du ihn schon mal gespottet in der Vergangenheit? Vielleicht haben die Freunde Witze gemacht über Gott und du hast mitgegrinst und mitgelacht. Die haben geflucht, du hast nichts gegen gesagt. Sie sagten: Komm mit, und bist mitgegangen auf bösen Wegen. Aber eines glaube ich von ganzem Herzen, dass es heute noch Gnadenzeit ist für einen jeden. Heute gilt noch die frohe Botschaft. Jesus ruft uns: Wer sich ihm ergibt, die Flamme, die brennt noch, der Gnade Gottes, der Liebe und Treue Gottes. Wir können zu ihm kommen, dann bekommen wir Vergebung, Befreiung und dann beginnt ein neues Leben. Dann leben wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und das ist ein herrliches Leben. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Keuschheit. Ein vorbildliches Leben für alle, dass alle Welt es sehen kann. Das Christenleben ist das Leben, das Beste. Und dass dadurch andere angezogen werden und zu Jesus kommen. Aber der Weg des Fleisches endet ins Verderben. Und möge keiner unter uns den Weg gehen und sich dafür entscheiden. Lasst uns beten. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Du hast uns wieder erneut gesagt, dass was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein ewiges Gesetz Gottes. Schöpfe Himmels und der Erde. Das bleibt bestehen. Wir haben gehört, dass wir hier sehen und schon hier ernten und im Jenseits auch. Lass uns nun einen jeden sich selber in deinem Lichte sehen, im Lichte deines Wortes. Und wenn dein Wort uns getroffen hat oder einen getroffen hat, dass der sich gleich zu dir wendet und wie vor 2300 Jahren und noch länger Menschen sich den Mazedonen ergaben, während die Flamme brannte, dass ein jeder sich dem Herrn Jesus Christus ergibt und dadurch das Heil gewinnt und sein Leben errettet von dem Tode. Amen.